Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Geräten. Willkommen zurück zur Board Game Theory. Neue Woche, neue Folge. Heute wie immer nicht alleine, sondern mit dabei ist heute der Olli. Hi Olli.
Hi, moin moin.
Und eigentlich noch der Frank vom Brettspielclub Niederrhein, aber der ist krankheitsbedingt leider ausgefallen, daher an dieser Stelle gute Besserung. Eigentlich wollten wir mit dem Frank ein Interview führen über wie man so größere Brettspieltreffs organisiert und was so da die Herausforderungen sind und alles Mögliche. Das Interview wird natürlich nachgereicht. Und dann haben sich Olli und ich heute uns gedacht, was machen wir? Reden wir ein bisschen über unsere Jahreschallenges, ne?
Genau.
Damit wir in der nächsten Gezockt-Folge nicht alles erzählen müssen, sondern das so ein bisschen staffeln. Genau, da freue ich mich drauf. Aber vorher hast du eine ganze Reihe Feedback eingesammelt zur Eclipse-Folge, ne?
Genau, es gab jede Menge Feedback. Und zwar einmal von dem Pirmin, dem Boardgame-PC. Und der schreibt halt, wie ihr Eclipse beschrieben habt, würde es ihn vom Gameplay total abholen. Er findet nur das Space-Thema nicht so toll und er meint dann, man sollte die Terraner zu Briten machen und die Aliens zu Pazifikvölkern und die Raumschiffen zu Galeeren und dann würde er es kaufen. Gut, Thema ist halt ein bisschen Geschmackssache und generell fand er, hat sich das sehr interessant angehört. Dann hatten wir den Marcel Boardgamer, der war jetzt auf dieser kurzen Boardgame-Cruise, die 3-Tage-Cruise und hat da Eclipse gespielt und sagt, es war ein episches Erlebnis, sie haben das wohl zu 6 gespielt, und es waren irgendwie fast 1,5 Stunden reine Regelerklärung. Da hätten sie besser mal dich als Regelerklärer engagiert.
Ja, genau.
Und haben insgesamt dann 6 Stunden wohl gespielt, weil nur einer aus der Gruppe kannte es wohl und so. Er hat dann aber auch gemeint, so nach ungefähr 3 Stunden in der 4. Runde, da war der Dreh raus und dann lief es deutlich flüssiger. Und er meinte auch irgendwie, dass man es wahrscheinlich ja zu 6, wenn es alle könnten, auch irgendwo so in 3 Stunden oder sowas hinbekommt. Fand es aber auch sehr, sehr gut und episch. Dann hatten wir auch noch auf Insta von It's Tom Wes. Der hat geschrieben, schade, dass ich nicht dabei war und ihn hätte meine Meinung als vielleicht nicht so glühenden Fan interessiert. Da habe ich ihm auf Instagram auch schon geantwortet, dass meine Meinung ja wahrscheinlich schon in eine ähnliche Richtung gegangen wäre. Ich habe es ja noch nicht so oft gespielt, erst 3 Partien, aber ich bin auch sehr begeistert von dem Spiel. Was ich besonders cool finde, ist irgendwie so diese Schiffe aufrüsten, weil das dann so bei den Kämpfen auch immer so ein bisschen Überraschungsmomente auch hat, weil man das gar nicht alles so im Blick hat. So, ah ja, du darfst jetzt aber früher schießen und du hast dann die Kanonen und ich habe aber auch die Schilde und das finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Und ich mag das Spiel generell auch sehr gerne, wenn auch noch nicht so oft gespielt wie ihr. Und dann gab es noch jede Menge Feedback auf dem Discord. Zum einen hatten wir von SourceCube, dass ihr den Tactical Bankrupt nicht erwähnt habt.
Ja, war mir gar nicht klar. Ich habe das dann auch im Discord auch gesehen und also da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da fehlt mir da offensichtlich auch die Spielerfahrung, dass man natürlich taktisch sich einfach pleite gehen lassen kann. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Genau, er meinte halt, dass mit gewissen Fraktionen müsste man das sogar so spielen und das wäre eine durchaus legitime Strategie. Der hat dann auch noch erwähnt, dass es für die Terraner auch Minis gibt als Erweiterung, so für um die 30 Euro. Dass auch die dann anders sind als die Alien-Miniaturen. Und er meinte auch, dass er wohl eher zu der Fraktion gehört, die immer etwas länger grübeln und bei denen die Spiele dann wohl auch länger gehen. Und und er unterstützt eure Meinung, dass man das mit TI nicht vergleichen kann und jedes Spiel auf seine Art und Weise Spaß macht, aber die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Dann hatten wir von Sve auf dem Discord noch, hey, wieder eine schöne Folge. Man könnte meinen, Eclipse ist ein gutes Gateway-Game.
Ja, es kommt wohl drauf an, ne? Also 1,5 Stunden Regelerklärung ist auf jeden Fall nicht Gateway-Game tauglich, aber es geht halt auch schneller.
Und als letztes noch vom Michi, Brett und Spiel, danke für die ausführliche Erklärung, was die Unterschiede zwischen Twilight Imperium und Eclipse angeht. Schön, dass es doch Meinungen gibt, die nicht beides in den gleichen Topf werfen. Und dann hatten wir generell sehr, sehr viel positives Feedback bezüglich der Kickstarter-Folge. Also denke ich mal, wir sollten das angehen und die planen und da wird dann bestimmt bald was zu kommen.
Ja, das da bin ich mal gespannt, wie das dann genau aussehen wird. Da werden wir uns halt ja mal zusammensetzen müssen und ja, wie gesagt, das ein bisschen durchplanen, damit das nicht, ja, ich glaube, da macht es Sinn, das so ein bisschen strukturierter anzugehen. Ja, auf jeden Fall. Cool, danke für das Feedback an der Stelle. Und dann kommen wir zum Intro. Und ja, der Boardgame-PC hatte sich ja auch gewünscht, dass wir zwischendurch vielleicht mal über das ein oder andere Kickstarter-Projekt sprechen, in dem wir drin sind, wo wir ein Auge drauf geworfen haben. Und das nutzen wir heute in der Intro-Frage. Was ist denn das letzte Kickstarter, in das wir rein sind, Olli?
Bei mir ist das Roll for Great Old Ones von Hodari Spiele, also die auch hier Wutaki oder Schnapp die Möpse gemacht haben. Das ist ein Roll and Write mit Cthulhu-Thema, wie der Name schon vermuten lässt und das Ganze kooperativ. Und ich fand, das hat sich ganz interessant angehört. Ist jetzt auch nicht teuer, sind irgendwie, glaube ich, 25 Euro oder sowas. Und ja, das ist das Letzte, wo ich rein bin.
Ja, ich bin in Orquest Warpath reingegangen, mehr so durch Zufall im Grunde. Das ist ja, ich hatte das dann nachgeguckt, das ist ein Kickstarter gewesen, der schon was älter ist und der dann durch die Corona-Pandemie leider ja gescheitert ist am Ende. Also es war alles finanziert und produziert und so, aber durch die erhöhten Kosten ist das Projekt dann nie ausgeliefert worden. Und Monolith Gaming, die ja auch hier die Batman-Sachen machen, die du so feierst und was war das, dieses Riesen...
Conan und Mythic Battles.
Ja, dieses Mythic Battles, ne, genau, dieses Riesending. Die haben das dann quasi übernommen und gesagt, sie machen nochmal eine Kampagne und sie müssen aber $200,000 einsammeln und hatten auch vorher klar kommuniziert, dadurch würden dann halt alle anderen, die damals mitgemacht haben, auch ihre Kopie dann bekommen. Es gibt auch keine Änderungen irgendwie. Die haben, glaube ich, so das ein oder andere Stretch Goal noch drin gehabt, aber nichts... Also nicht wesentlich was an dem Spiel an Material hinzufügt, sondern so weitere Szenarien und sowas und so eine digitale App noch dazu. Genau, und ja, das sah ganz cool aus. Das sah noch so ein Spiel aus, was sich nicht so richtig ernst nimmt. Und ja, die Kinder bei uns hatten sich gemeldet und meinten, wir haben gar nicht so ein Miniaturending, wo man einfach so rumlaufen kann und mal ein bisschen Spaß hat. Und da dachte ich, ist diese Orquest, glaube ich, genau das Richtige. Wir hatten das uns gemeinsam angeguckt und dann bin ich da rein.
Ist ja auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache von Monolith, dass sie das übernommen haben und auch die alten Bäcker noch bedienen.
Also ja, fand ich auch echt ziemlich cool, dass das dann alles jetzt on Block rausgeht. Ja, bin ich gespannt. Dadurch, dass es im Grunde auch fertig ist, das Spiel, und jetzt nur noch ein paar Sachen nachgedruckt werden, wird es dann auch im Verlauf des Jahres schon so im Herbst wohl ausgeliefert.
Na cool.
Bin ich gespannt. Cool. Ja, dann Thema. Wir wollen heute über Spiele sprechen, die wir im Zuge unserer diversen Challenges zocken. Also nochmal zusammengefasst, Olli hat sein Pile of Opportunities Challenge, den Pile of Happiness klein kriegen und 10 Spiele zehnmal spielen. Und ich habe die Challenge, dass ich jedes Spiel in der Sammlung mindestens einmal spiele. Und zwar mit der Einschränkung, dass nur Partien zählen, die, wo ich dran beteiligt bin und die auch physisch auf dem Tisch gezockt werden. Also ich track da nicht die digitalen Varianten mit. Weder in App noch bei Boardgame Arena. Ja, Olli, magst du anfangen?
Gerne, gerne. Ja, ich habe ein bisschen was weggekriegt tatsächlich schon. 65 Spiele sind das ja bei mir gewesen Anfang des Jahres auf dem Pile of Happiness. Und dann hatte ich ein Wochenende ohne Kinder und habe mich da mal sehr intensiv um die gekümmert und viel Regeln gelesen und Regelvideos geschaut und einiges dann wegbekommen. Und das erste war was, das ich schon sehr, sehr lange auf der Liste hatte, dass ich spielen wollte. Ich bin ja auch mehr oder weniger blind da in den Kickstarter für die Premium Edition von Awaken Realms reingegangen, und zwar geht's um Castles of Burgundy. Da habe ich noch die Alea-Version halt hier gehabt, auch schon etwas länger. Und man hört ja immer super viel Gutes über das Spiel und jetzt habe ich es endlich geschafft, es mal auf den Tisch zu bringen und es ist wirklich sehr, sehr gut und ich bin jetzt sehr froh, dass ich da bei der Premium-Variante eingestiegen bin, denn wenn man einen Negativpunkt bei dem Spiel nennen kann, ist es sicherlich die Optik. Die ist nicht so prall. Ansonsten ist das ein cooles Spiel. Das ist ja so ein Dice-Placement und Plätschenlegespiel, wo ich mir mein Königreich da aufbauen muss mit so Plätschen, die in der Mitte in so einer Auslage liegen und jede Runde hat man dann Würfel zur Verfügung, wo man dann zum einen den Würfel nutzen kann, um sich in der Mitte aus der Auslage ein Plätschen zu nehmen und auf sein Spielertableau zu legen und dann kann man Würfel nutzen, um die vom Tableau dann in sein Königreich da rein zu puzzeln. Und die Plättchen haben dann wieder verschiedene Effekte. Da gibt's verschiedene Typen, die dann nochmal bestimmte Dinge triggern und auslösen. Und man hat dann noch so ein bisschen Set-Collection mit dabei, mit so Gütern, die man da sammeln kann. Ist jetzt noch ein allererster Ersteindruck, wie eigentlich alle Spiele, über die ich heute reden werde. Die meisten davon habe ich nur einmal gespielt, aber hat mir echt super viel Spaß gemacht und ist wirklich ein schönes Ding. Ist auch nicht, man kann das relativ schnell erklären und man kommt da ganz gut rein. Man muss am Anfang halt mit diesen unterschiedlichen Plätschen ein bisschen klarkommen. Das sind vor allem, es gibt so Klöster sind das, glaube ich. Die haben alle irgendwie so einen unterschiedlichen Effekt nochmal. Aber wenn man das dann mal so verinnerlicht hat, spielt sich das ganz fluffig und schön. Hat wirklich Spaß gemacht.
Sehr gut. Mit wie vielen habt ihr das gespielt?
Das habe ich solo gespielt.
Ah, okay. Ah, das geht. Ist auch ein Solo-Modus bei.
Cool. Genau, da sind so Solo-Boards auch dabei.
Ah, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, das habe ich auch noch nie gespielt, Olli, ehrlich gesagt. Ich habe auch nur immer wieder gehört, ist super toll und super hässlich. Aber
das ist, ja, genau. Aber das kann ich zum Beispiel auch vielleicht auf unser Brettspielwochenende mitbringen, weil das ist eigentlich so eins, wir haben ja gesagt, die sollten schnell erklärt sein und das fällt definitiv in die Kategorie.
Das ist gut, das klingt sehr gut. Dann da mache ich mal weiter. Wir haben vor allen Dingen, also ich habe jetzt Stand heute 46 von 111 wow. Spielen gezockt, aber wir haben halt, also muss man dazu sagen, auch ganz viel Kleinkram erstmal weggezockt.
Ja, aber trotzdem.
Ja, es waren ja noch Ferien und so. Genau, und die Kids sind ganz gut mit dabei und wollen diese Challenge schaffen. Aber die Kleinen erzähle ich nachher. Erstmal haben wir jetzt am Wochenende Beyond the Sun wieder auf den Tisch gebracht. Das spiele ich ja sowieso dauernd auf Board Game Arena. Habe ich immer eine Partie hier mit ein paar Laufen. Genau, und das ist auf dem Tisch immer wieder auch total toll. Ich mag das super gerne, das Spiel, weil es so ein super viel Variabilität hat und diese Mischung aus, ich muss irgendwie so ein Area-Control-Teil unter Kontrolle halten und darf das nicht ganz vernachlässigen und gucken, welche Möglichkeiten habe ich da und dann diese Forschungen aufdecken und hoffen oder so ein bisschen darauf spekulieren, je nachdem, in welche Richtung ich gehe, dass sich da neue Möglichkeiten auftun. Muss mit meinen Ressourcen haushalten. Für mich großartiges Spiel in so einem ganz guten Sweet Spot, ist irgendwie nicht zu anspruchsvoll, spielt sich locker von der Hand, hat eine sehr klare Tischpräsenz, sieht auch, ist relativ ausladend dann doch am Ende. Aber liest sich halt prima, du kannst eigentlich kaum was übersehen. Ich hatte dann auf dem Brettspiel-Podcast Discord unsere Partie gepostet und da ist natürlich direkt ein Regelfehler, den ich übersehen hatte, aufgefallen. manchmal darf man Dinge tun, die aufgedeckte Technologien betreffen. Da ist dann so ein kleines Auge dran. Also für alle, die das auch zwischendurch spielen, achtet da drauf. Das bedeutet, das bezieht sich nicht auf Technologien, die noch nicht aufgedeckt sind. Das hat mir falsch gemacht. Ist, glaube ich, an vielen Stellen schon viel darüber gesagt worden. Ich mag es total gerne und vor allen Dingen, wo ich mich jetzt darüber gefreut habe, dass endlich die Erweiterung angekündigt wurde bei Rio Grande Games. Bei Strohmann habe ich die Meldung noch gar nicht gesehen, aber ich nehme an, dass sie die auch wieder lokalisieren werden.
Bestimmt, ja.
Genau, da weiß ich noch gar nicht so richtig viel drüber. Da ist vor allen Dingen ein Solo-Modus dabei. Da freue ich mich sehr drauf. Bin gespannt, wie der dann gemacht ist, aber das ist ein Spiel, wo ich mir viel von dem Solo-Modus ehrlich gesagt erhoffe, dass man das so alleine vor sich runterspielen kann. Genau, das war Beyond the Sun. Dann Olli, wie geht's bei dir weiter?
Bei mir geht's weiter mit Brasil Imperial. das Ganze, ja, das Thema an sich, das war viel in Diskussion. Das ist halt irgendwie so, ja, Kolonialismus in Brasilien. Man spielt irgendwelche europäischen Herrscher, die dann da um die Vorherrschaft kämpfen. Und entwickelt ist das Ganze wohl von Brasilianern. Und da gab es halt so ein paar Diskussionen, muss ein Spiel dann so ein Thema haben und ja, das ist vielleicht wirklich nicht ganz so glücklich. Ansonsten ist das Spiel erstmal sehr cool. Es ähnelt Scythe unheimlich, so von den Mechanismen. Mhm. Man hat auch unten auf seinem Board eben das mit, dass man jede Aktion immer nur einmal ausführen muss und hat dann unterhalb nochmal so Sachen, wie man die Aktion dann aufwerten kann mit der zweiten Aktion, die man dann macht. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich. Der Aufbau ist hier etwas variabler. Das Ganze kommt mit so verschiedenen Szenarien, wo man dann unterschiedliche Maps aufbauen kann, was da ganz cool ist. Man kann dann wählen, wie kriegerisch man das Ganze haben will. Also will man eher so ein bisschen vor sich hinbauen, dann gibt es halt so Wasserfelder, die dazwischen sind und die es dann ein bisschen schwieriger machen, dass man die anderen erreicht. Dann baut man eher so für sich oder ist das Ganze so ein bisschen offener und das dann mehr auf Konfrontation auch ausgelegt. Ist aber ein ganz cooles Spiel, macht durchaus auch ein paar Sachen anders als Scythe. Man hat dann so die ganze Exploration ist hier vielleicht ein bisschen mehr mit Plätschen, die man dann aufdecken kann. Und ja, ist ein cooles Spiel. Das Thema, da muss man dann okay mit sein. Nichtsdestotrotz, ich finde Scythe immer noch besser, auch weil ich Scythe auch viel Solo spiele, was sich vielleicht erstmal komisch anhört, weil so ja, Area-Control-Spiele oder sowas ja oft eigentlich mit mehreren Personen besser sind, aber ich finde hier diese Automas funktionieren sehr gut und wenn man die App nutzt, kann man auch alleine gegen drei Automas spielen, ohne dass das der Riesenaufwand ist und dann macht mir Scythe wirklich Spaß. Hier ist der Solo-Modus nicht so dolle, da gibt es ein Szenario, wo man dagegen eine Fraktion spielt, die sich aber gar nicht bewegt. Die stehen nur da und du musst dann so rüber und hast dann irgendwie 20 Züge Zeit, um das einzunehmen. Das kann man mal ein, zweimal machen, um das Spiel ein bisschen zu lernen, aber dann wird das langweilig. Da gab es jetzt allerdings wohl einen neuen Kickstarter und das war auch schon in der Spieleschmiede für, der heißt dann irgendwie Automaton. Also ich denke mal, ja, das ist dann halt ein Solo-Modus mit einem richtigen Automa, wo sich die anderen Fraktionen dann auch bewegen. Das werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und ja, ist ein gutes, durchaus ein gutes Spiel, auch wenn ich Scythe immer noch besser finde.
Cool. Ja, dann mache ich weiter auch noch mit einem größeren Titel und zwar auch ein Spiel, was ich auch regelmäßig bzw. konstant auf Board Game Arena spiele, aber das haben wir auch am Wochenende auf den Tisch gebracht, am Freitagabend so noch schnell. Und zwar die verlorenen Ruinen von Arnak. Die Board Game Arena Umsetzung ist ganz nett, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das gehört auf den Tisch, weil es einfach so schön aussieht. Bei BGA gibt es leider nicht die Erweiterung, gibt es nur diesen zweiten Tempel und die Expeditionsleiter-Erweiterung fehlt da und die haben wir. Ja, und wir spielen gar nicht mehr ohne die, weil das ist so cool mit diesen leicht anderen Fähigkeiten, die man da hat. Das bringt auch gar nicht so viel mehr Komplexität mit dazu. Es gibt so ein paar mehr Gegenstände und ein paar mehr Gehilfen und sowas, ein paar mehr Artefakte und noch zwei neue Tempel. Aber vor allen Dingen diese Expeditionsleiter-Mechanik peppt das Ganze so ein bisschen auf, dass man einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Und die sind dann auch sehr unterschiedlich mitunter. Also es gibt einfach welche, die machen das genauso wie im Base-Game auch im Grunde. Bis dann zu jemandem, dem Mystiker, der dann diese Fluchkarten, die man da sammelt, nutzen kann, um irgendwelche Rituale zu machen. Dann verbannt der andere Karten aus seinem Deck, die er eigentlich auch haben möchte, um irgendwelche mächtigen Sachen zu machen. Das ist ganz cool. Ja. Und dieses Abwägen, wie weit forsche ich hoch, was sammle ich wo ein, wo kriege ich die Punkte her? Ja, und jetzt war es auch wieder so, wir haben zwei sehr unterschiedliche Strategien gefahren und lagen gar nicht so weit am Ende auseinander. So, und Olli, es ist jetzt soweit, ich werde mir wohl ein Insert kaufen. Also, diese Anhang-Box aufgemacht habe, das ist also das ist wirklich eine Katastrophe. Da ist hier gar nichts drin, das ist einfach nur eine große Schachtel mit irgendwie 1 Million Plastikbeuteln. Ja, und für Anhang werden wir jetzt wohl mal ein Insert besorgen.
Hast du schon was rausgesucht?
Ja, E-Raptor hat halt so ein offiziell lizenziertes bedruckt und so ein Kram. Das sieht leider sehr, sehr geil aus. Und ich bin
ja mittlerweile, ja, ich weiß nicht, wie die neuen Sachen so sind von E-Raptor. Ich habe am Anfang auch da einiges von denen geholt, weil die ja auch in Sachen Holz-Inserts immer noch relativ günstig sind. Du kriegst die Sachen ja oft auch irgendwie noch mit ein paar Prozenten und so. Was da halt nur meistens ist, dass die so sind, dass du die Spiele nicht hochkant stellen kannst. Aber ich glaube, das hast du eh nicht. Ne?
Ja, mache ich eh nicht.
Genau. Aber da ja sind halt oft so, dass dann die Tokens da rumfliegen. Ja, ich habe halt dummerweise bei meinen Scythe habe ich ja so voll und ganz aufgerüstet und mir auch die Legendary Box genommen. Und dann habe ich halt gerade, glaube ich, am falschen Ende dann gespart, weil da hätte das von Laser Rocks, das Insert, das hätte nochmal 30, 40 Euro mehr gekostet. Als das von E-Raptor und ich habe das E-Raptor genommen und gerade bei der Scythe-Box wäre es halt schon schön, die habe ich nämlich, das ist eine der wenigen Boxen, die ich oben im Wohnbereich stehen haben darf und da wäre es halt schon schön, wenn man diese so hochkant stellt, weil das Cover stimmt, ja schon sehr cool ist und so
ja, das
und das geht aber nicht, weil dann fällt dir der ganze Krempel da durch die Box.
Ah, okay,
und,
verstehe. Ja, bei Anhang wäre das jetzt kein Argument, die sind sowieso fast, keins steht hier hochkant, das ist so eine flimsy Box, die will ich auch gar nicht hochkant stellen. Ja, da will ich mal berichten, aber dieses UV-bedruckte
Der Zusammenbau ist schon auch normalerweise ganz cool, weil du brauchst ja keinen Leim bei denen, die klickst
genau,
du
bei
ja
Laser Rocks so. Brauchst du nämlich Leim, ne?
Ja, genau.
Genau, also wir werden auf jeden Fall jetzt wohl in das Insert-Geschäft einsteigen.
ich hoffe, du öffnest nicht die Büchse der Pandora jetzt.
Nee, mal schauen. Also es sind ja auch gar nicht so viele Spiele, aber der Große wollte für Outer Rim jetzt unbedingt ein Insert. Da haben wir bei Feldherr mal geguckt, die sind ja auch ganz cool. Das hatte ich mal bei Petros gesehen, das ist ja für Dune. Genau, also für die Ruinen von Anhang gibt es bestimmt Insert. Ja, das war's bei mir dann mit dem Spiel. Wie geht's bei dir weiter?
Bei mir geht's weiter mit Teletum. Ist ja das neueste Spiel in der T-Reihe. Bei mir dann auch tatsächlich das erste aus der T-Reihe, das ich bisher überhaupt gespielt habe. Tekenyo habe ich noch hier, das ist noch auf dem Pile of Shame und muss da noch runter. Und angefangen habe ich jetzt mit Teletum, das hatte ich mir auf der Messe besorgt und ja, thematisch total langweilig, irgendwie so Händler im Mittelalter, du so in Europa. Optisch ist es auch irgendwie so in diesen Beige-Tönen gehalten, so wie diese Standard-Euro-Spiele irgendwie. Mhm. Aber es echt cool. Es hat einen ganz interessanten Auswahlmechanismus. Also erstmal, man ist eben, wie gesagt, in Europa, dann gibt's da verschiedene Städte. Und es wird dann immer, der Aufbau ist total modular, ist super viel mit so Plättchen, wo jedes Mal das Board dann ganz anders aussieht. Dann gibt's irgendwie so 4 Runden und jede Runde ist dann irgendwo immer so ein Jahrmarkt oder sowas, an dem man dann teilnehmen sollte, um Punkte zu kriegen. Und das ist alles modular, wo das dann stattfindet. Dann gibt's halt verschiedene Kathedralen, an denen man mitbauen kann. Auch das wird dann irgendwie so modular gemacht, wo man dann nicht, dadurch dauert der Aufbau aber auch ewig, weil du super viele Plättchen hin und her und überlegen musst. Aber macht das Ganze natürlich dann sehr, sehr variabel. Was total cool ist, ist der Aktionsauswahlmechanismus. Das ist nämlich oben das so ein Rondell. Und dann würfelt man am Anfang Würfel. Und die Würfel werden dann in so Felder gelegt. Und das bedeutet Ressourcen. Und man kann dann auch immer eine Aktion, immer nur für eine Aktion nimmt man sich so einen Würfel da raus. Und dann ist es immer so, je höher der Würfel ist, also wenn auf dem Würfel eine 6 ist, kriege ich eben 6 von den Ressourcen in der Farbe des Würfels. Und dann ist die Aktion aber, die zu dem Würfel gehört, die ist dann schwächer. Und für die kleineren Würfelergebnisse, da kriegt man weniger Ressourcen, da ist die Aktion dann aber stärker. Und so muss man dann immer so ein bisschen abwägen, zum einen, was für Ressourcen brauche ich, welche Aktion will ich ausführen, wie stark ist die Aktion dann, und das ist ganz interessant. Und man hat halt eben verschiedene Miepel, da gibt es irgendwie einen Architekten, mit dem kann man rumreisen und eben so sich an dem Kathedralenbau beteiligen. Dann hat man so einen Händler, damit kann man Unterkünfte dann auch bauen. Und insgesamt gibt es, weiß ich gar nicht, 4, 5 unterschiedliche Aktionen, die man eben machen kann. Und am Ende gewinnt dann eben der mit den meisten Siegpunkten. Und das ist ganz, ganz interessant gemacht. Ja, hab's auch jetzt erst einmal gespielt. Dafür ist schon ein bisschen komplexer, aber jetzt auch kein so, also würde ich sagen, genauso mein Sweet Spot noch irgendwie, also nicht zu komplex, so dass man noch irgendwie ganz gut reinkommt. Am Anfang ist man schon so ein bisschen überfordert, was man alles so machen kann, aber dann läuft das doch ganz, ganz flüssig und gefällt mir gut und darf, glaube ich, in der Sammlung bleiben.
Ja, sehr schön. Ja, da muss ich an der Stelle sagen, ich habe auch nur ein Spiel aus der T-Reihe gespielt, nämlich Teotihuacan. Das finde ich großartig, habe ich jetzt auch länger nicht mehr gespielt. Das ist auch in beige gehalten, aber so aus anderen Gründen. Also es passt zumindest thematisch, dass es so beige ist. Ja, irgendwie haben die ja trotzdem immer so ein bisschen was anderes. Also das hat mir sehr gut gefallen und irgendwie können die ja schon so einfach solide Eurogames.
Ja,
ne? Ja. Ja, schön. Vielleicht ist das auch was man schnell erklärt kriegt.
Ja, das geht schon auch. Das könnte ich durchaus auch mitbringen.
Wie lange hast du das gespielt? Hast du das auch solo gespielt? Oder?
Das habe ich auch solo gespielt.
Okay. Wie lange hat das so gedauert?
Ich denke, also was steht denn auf der Box? Ich denke mal, in der Mehrspielerpartie, das kriegst du so 1,5-2 Stunden maximal oder sowas, cool. Kriegst du das durch. Was bei dem Solo krass war, da war halt der Solo-Modus ist von Turchi. Das heißt, da war nochmal eine Anleitung für den Solo-Modus, die so dick war wie die eigentliche Anleitung.
Naja, okay, gut, das ist, nicht unbedingt förderlich, ne, das dann alleine zu spielen. Gut, bei mir geht's dann jetzt endlich mit den kleinen Spielen weiter und den Anfang macht Dragon Parks von Boardgame Box, so ein kleines Drafting-Spiel. Ja, was machen wir? Wir haben so drei Inseln ausliegen und so durchsichtige Karten, wo so Drachen, Eier und Schafe drauf markiert sind und die legen wir auf diese Insel und ja, das machen wir drei Runden lang oder drei Seasons lang und am Ende einer Season gibt es dann nur so eine kleine Punktephase. Man muss dann halt irgendwelche Drachen geben besonders viele Punkte in einer Runde, dann gibt es so ein paar Bonusfarben, wer dann so die Mehrheiten davon hat und sowas. Man muss die Drachen auch alle mit Schafen füttern am Ende. Wenn man das nicht kann, dann fressen sie eben Besucher. Ja, die sehen ganz niedlich aus, von so kleinen Pfadfinder-Jungs bis so kleinen Jeeps mit so einer Pfadfinder-Family oder so einem Luftschiff mit lauter Pfadfindern drin. Und davon werden halt einfach ein paar gegessen, dann, wenn man nicht genug Schafe hat. Ja, total niedliches Spiel. Das haben wir schon mal länger. Ich glaube, so 2021 haben wir das geholt. Das habe ich geholt in so einer Phase, wo Drachen hier total angesagt waren. Wie hier Drachenzähmen leicht gemacht und so. Ah, ja. Drachen sind immer noch cool. Ja, da kommt das so. Ist, ich glaube, es ist ab 8 Jahren angegeben. Ist aber schon, kann man auf jeden Fall als Kinderspiel spielen. Ist ein ganz einfacher Drafting-Mechanismus, da muss man nicht viel drüber nachdenken. Man nimmt einfach das, wo man denkt, ist gerade cool. Man kann dann halt manchmal auch so Eier überbauen, da kriegt man ein paar Bonuspunkte, weil dann der Drache geschlüpft ist und manchmal sind so Drachen aufgeregt, wenn man die überbaut oder überlegt, dann kriegt man, muss man 2 Besucher abgeben. Genau, nix Weltbewegendes, aber ein ganz, ganz witziges Spiel und mit diesen durchsichtigen Karten irgendwie auch mal ein bisschen was anderes. Die sind relativ, also einige sind da echt schon ganz gut abgenudelt und die sind halt so, das sind halt so Acrylscheiben im Grunde, so wabbelige Acryldinger, die halt beklebt sind. Ja, und diese Klebefolie hier und da löst sich halt schon ab. Aber ja, trotzdem ein witziges Ding und ist auf jeden Fall so eins von den Spielen, wenn irgendjemand da ist und ja, man irgendwas spielen muss, auch mal mit jüngeren Mitspielenden, ist sowas ganz cool. Das geht ganz gut. Genau, und bei dir?
Bei mir kam als nächstes Starship Captains. Also erstmal, ja, optisch ein Hochgenuss, wirklich toll illustriert. Die Karten sind super witzig mit ganz, ganz vielen Anspielungen auf jede Menge Science-Fiction-Filme, Serien und so weiter. Das ist schon mal sehr, sehr cool, sich das überhaupt alles anzugucken. Dann hast du nette kleine Minis dabei. Das erinnert von der Optik alles sehr, sehr, sehr an Star Trek. Und das Spiel selbst ist, ja, unteres Kennerniveau, würde ich sagen. Also schon relativ simpel, das am Anfang schon, wenn du jetzt erstmal so das Regelbuch, das schon ein bisschen größer und so, aber wenn du da mal drin bist, ist das sehr, sehr einfach. Du fängst also an, jeder hat sein Raumschiff und da hast du halt eine Crew stehen und da gibt es eben blaue, gelbe und rote Miepel und dann noch so graue. Das sind noch Unausgebildete und am Anfang hat erstmal standardmäßig dein Raumschiff eben vier Räume, die du besuchen kannst. Mit Rot kannst du dein Schiff bewegen, mit Gelb kannst du Piraten angreifen, mit Blau kannst du so Forschung betreiben und dein Schiff weiterentwickeln und Grau ist zum Schiff reparieren. Und dann dürfen halt immer nur die Miepel der jeweiligen Farbe in diese Räume. Das heißt, der Graue darf auch nur reparieren, wobei reparieren darf dann auch jeder. Über die Forschung kannst du dein Schiff dann aufbessern und dir dann noch neue Räume da reinbauen mit verbesserten Aktionen und kannst dir auch irgendwie dann nochmal noch deine Crew vergrößern mit der Zeit. Und im Endeffekt musst du dann da durch die Galaxie fliegen und auf bestimmten Planeten liegen Aufträge aus und die Aufträge musst du erfüllen. Um die zu erfüllen, brauchst du dann auch nochmal Crewmitglieder in bestimmten Farben und so. Du kannst dann auch über bestimmte Token kannst du die Spezialisierung ändern, kannst also aus einem roten dann einen gelben machen oder eben diese grauen, die noch unausgebildet sind, dann zu einer Farbe machen. Du kannst welche noch befördern, dann können die Aktion doppelt ausführen. Und dann fliegst du halt so rum. Es gibt dann eben auch noch Piraten, die können dein Schiff beschädigen, die kannst du aber auch gefangen nehmen und mit denen dann auch nochmal Punkte generieren. Und das ist relativ simpel, das geht super, super flott. Also das ist eigentlich so vom Gefühl her, du fängst so an und dann hast du so, bist du so drin und jetzt mache ich das noch. Ah nee, jetzt ist ja irgendwie gleich vorbei. Ach, cool. Also es geht relativ flott. Und ich würde sagen, das ist ein richtig, richtig cooles Gateway-Spiel. Also wenn du da Leute hast, die sich eben so ein bisschen für Sci-Fi interessieren, die kriegst du damit. Ich glaube, so für als reine Vielspielergruppe oder wie auch immer, muss ich mir das nicht holen. Dann ist das am Anfang ganz cool und witzig, wie gesagt, diese Karten. Ich glaube, das verliert sich dann aber auch irgendwann, wenn du das mal 4-5 Mal gespielt hast. Ja. Aber einfach so zu haben für Leute, die mit Spielen noch nicht so viel am Hut haben, die vielleicht Sci-Fi ganz cool finden, ist das, glaube ich, ein richtig cooles Ding, um die da so ein bisschen anzufixen.
Sehr cool. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Das war dann auch der Grund, warum ich es in Essen zum Beispiel es nicht geholt hatte. Wir hatten es uns dann auch hier in der Neuheitenshow zeigen lassen. Genau, da war ich dann so unschlüssig. Aber ja, es ist cool zu hören, dass es so ein gutes Gateway-Spiel ist.
Das auf jeden Fall.
Gut, das nächste Ding bei uns, wir haben jetzt dann zwischendurch beschlossen, wir nutzen die Gelegenheit, wenn wir schon jedes Spiel in der Sammlung spielen, zu gucken, kann es denn auch weiterhin in der Sammlung bleiben, ne? Das ist ja vielleicht ein ganz guter Anlass. Auf die Idee sind wir vor allen Dingen gekommen, als wir Orbis gespielt haben. Das ist so ein Titel von, lass mich nicht lügen, von 2018, genau. Den habe ich auch irgendwann mal, den gab es irgendwie dazu irgendwo. Asmodee hat irgendwo in den Flagship-Stores einfach kistenweise von den Spielen abgeladen, die nicht so gut weggehen. Da konnte man sich was dazu nehmen. Und ob es gehört leider dazu, ist von den Space Cowboys. Und ist so ein Plättchenlegespiel und man muss sich so eine aus so völlig unförmigen Sechsecken, also das nervt mich allein optisch schon, dass die nicht symmetrische Sechsecke sind, so eine Pyramide bauen. Man fängt dann, legt unten fünf und dann muss man die immer so weiter hochbauen. Am Ende kommt so eine Gottheit oben drauf, die gibt dann irgendwelche Bonuspunkte. Die erste Reihe ist noch einfach und dann muss man immer was drauflegen, wo mindestens eine untere Landschaft zu der, die ich oben anlege, dann passt. Und da gibt es dann so Vulkane, Wasserlandschaften, Wald, so Tempeldinger und Felder. Und das muss man immer alles bezahlen. Und auf diesen Plättchen in der Auslage liegen halt so 3x3 Plättchen aus. Und wenn ich ein Plättchen nehme, muss ich das bezahlen. Die Cubes, Anhänger genannt, entstehen dadurch, wenn ich ein Plättchen wegnehme, wird an die angrenzenden Plättchen Cubes in der Farbe draufgelegt, wie ich weggenommen habe. So, und dann kann ich, wenn ich eins nehme, ich kann das bezahlen mit dem, was da drauf liegt. Also das sind so, eigentlich ist das ein cooles Spiel, aber das irgendwie, jedes Mal, wenn wir das spielen, denken wir so, irgendwie läuft das nicht so rund. Und ja, es ist so ein bisschen komisch. Und es, also für mich ist es einfach eine Katastrophe, weil die Feldplättchen, also die Bauernhofplättchen und die Waldplättchen, das eine ist so ein Ocker und das andere ist so ein Grün. Das ist halt, da muss ich mir fragen, was ist das für eine Farbe? Was nehme ich da jetzt? Ganz schlimm. Ja, also das wird, wenn das jemand haben möchte, kann er sich gerne melden. Da brauche ich auch nicht viel für haben irgendwie. Ja, das ist leider, obwohl es so schnell gespielt wird, sehr, ja, hinterlässt immer so einen ganz faden Geschmack. Habe ich jetzt keine gute Werbung für gemacht.
Da habe ich noch nie was von gehört, ehrlich
gesagt. Ja, ist auch ganz witzig illustriert, aber es ist, klemmt irgendwie, kommt nicht so ein richtiger Fluss rein. Naja, gibt's auch manchmal. Ansonsten bin ich ja mit unserer, mit der Kuration der Sammlung ganz zufrieden, aber manchmal ist das ein oder andere Ding halt dabei, was nicht so gut passt. Ja. Gut, bei dir, Olli.
Das nächste war Terracotta Army. Das ist das Spiel mit jeder Menge Miniaturen auch, ist aber eher ein Eurogame. Und zwar geht es darum, wir müssen, der Kaiser ist gestorben und wir müssen die Terrakotta-Armee für seine Grabstätte stellen, damit er im Jenseits bewacht wird. Und da hat man dann eben in Bereich, in dem man diese Miniaturen platzieren kann, und eben dann immer unten drunter so an die Base einen Farbclips macht, damit man dann sieht, dass das seine ist, und dann hat man unterschiedliche Wertungen, irgendwie nach jeder Runde gibt es zufällige Wertungen mit Gruppen, es gibt eben vier verschiedene Miniaturen, die man so farblich kennzeichnen kann, da sind vier unterschiedliche Kriegertypen und dann gibt es noch Miniaturen, so Spezialisten, die kriegen keine farbliche Kennzeichnung, die beeinflussen aber diese Wertungen und so. Und dann muss man immer strategisch irgendwo gucken, wo stelle ich jetzt noch was hin, was wird jetzt diese Runde gewertet. Da kannst manchmal auch dann, da gibt's so zwei so Klötzchen, die einmal an der X- und an der Y-Achse dieses Platzes, wo ich die Miniaturen hinstelle, so lang gehen und die dann nachher beeinflussen, wo gewertet wird, in welcher Reihe. Und man muss, es geht immer darum, wer hat die Mehrheit und wer ist überhaupt in der Wertung drin. Und ich habe es jetzt auch nur zu zweit gespielt. Ich glaube, wenn man das mit mehr spielt, wird das noch interessanter, weil du dir dann viel unterschiedlich nochmal kaputt machen kannst und so. Und es ist ein ziemliches Knobelding. So, wo kann ich jetzt welche Figur noch hinstellen, um dann in der Wertung vorne zu liegen? Und ich fand's ganz cool. Auch da ist der Auswahlmechanismus ist nochmal über so ein Rondell. Und das ist dann wirklich so, du hast das untere Rad, das ist fix und darüber ist nochmal ein Rad und darüber ist nochmal ein Rad. Und die werden sowieso jede Runde schon bewegt. Es gibt dann aber auch Aktionen, die du nutzen kannst, um die noch zu drehen. Weil das gibt dann immer die Kombination der drei Aktionen, die du dann kriegst. Und auf dem unteren Rad, sobald da eben ein Miepel steht, ist das Ding blockiert. Man kann dann aber auch seine kleinen Miepel noch ausbilden in große Miepel. Und ein großer Miepel darf noch dahin, wo erst nur ein kleiner steht und so. Also es ist ein ziemliches Knobelding und ganz cool. Hat Spaß gemacht, das Material. Gut, die Minis, aber das Spiel ist jetzt auch nicht so mega teuer dafür, dass da so viele Miniaturen dabei sind. Die waren ein bisschen krumm und schief, zumal das auch noch welche, die einen Soldaten, die haben so einen Speer, so einen dünnen, die waren dann recht verbogen. Da musste man halt am Anfang mal die Nummer machen mit hier einmal unter heißes Wasser gerade liegen und dann unter kaltes Wasser. Und dann waren die auch okay. Aber dann sieht das schon sehr cool aus, auch so auf dem Tisch, wenn man so diese Terrakotta-Armee dann zusammenbaut. Ja.
Sehr cool. Hast du das auch Solo gespielt oder hast du?
Nee, das hat gar keinen Solo-Modus.
Ach so, hat so zu gut gespielt. Ah, cool. Cool. Gut, bei mir geht's weiter mit einem Spiel, das ist auf jeden Fall ein Kinderspiel, aber ist auch ein prima Spiel, wenn man mal irgendwie hat, so Großeltern oder so, ja, mit denen man irgendwas spielen möchte, und zwar mit Felix und die Welt. Das ist der kleine Stoffhase Felix, den haben wir, ja, als die Kinder kleiner waren, echt viel gelesen. Und ja, worum geht's? Wir haben so eine Weltkarte, das ist ja auch so ein bisschen Bildungsauftrag dann, ne? Also hat man so direkt so ein bisschen, wo ist alles auf der Welt, und man startet irgendwo und dann werden drei Karten ausgelegt mit irgendwelchen Dingen, die man auf der Welt entdecken kann, wie der Braunbär in Alaska oder der, keine Ahnung, der Eiffelturm in Paris und die Sphinx in Ägypten und sowas. Das steht dann auch immer mit das Land dabei und dann muss ich da hinreisen. Ich habe so 5 Würfel und dann habe ich ein Auto, Schiff, Flugzeug, wenn ich 5-mal das Felix-Symbol würfle, kann ich irgendwo hingehen, oder ich kann mit der Rakete fliegen. Also total simpel, super schnell gespielt, ja, aber halt diese Felix-Optik und gerade so mit, ja, so langsam sind auch die Freunde von den Kindern, obwohl, nee, geht eigentlich immer noch auch, das ist, war ganz lange Zeit und das wird die Sammlung auch sicherlich nicht verlassen, einfach so als Andenken auch, ist einfach so ein Spiel, das versteht jeder ganz schnell, ne? Legst du aus und dann musst du würfeln und hast du ganz dreimal würfeln, so der Klassiker, ne, und dann so ein bisschen probieren auch, zwischendurch denkt man, ich habe schon 3 Felix, ich versuche jetzt 5 hinzukriegen, das klappt dann nicht und sowas, mit der Rakete fliegen ist immer ganz aufregend, da muss man dann nochmal würfeln, ob man irgendwo landet oder ob der Sitznachbar oder die Sitznachbarin einen irgendwo hinsetzen kann, genau. Ganz niedliches Kinderspiel, ist Teil der Sammlung, musste natürlich auch gespielt werden. Aber bei dir gab es dann wieder was Größeres, auch mit Rumreisen, ne?
Ja, wobei das ist gar nicht so viel größer. Das ist auch irgendwie, würde sagen, Familienspiel-Niveau.
Ah, okay.
Und zwar geht es um Wormholes. Da baut man erstmal modular mit so Plättchen eine Galaxie auf und hat dann unterschiedliche Planeten. Und es geht dann darum, irgendwie, es gibt eben so eine Wurmlochtechnik, und man muss diese ganze Galaxie eben mit Wurmlöchern vernetzen. Das Spiel geht dann auch so lange, bis quasi an jedem der Planeten in der aufgebauten Galaxie dann ein Wurmloch erzeugt wurde. Und die können wir eben erzeugen und die auch nutzen. Man kann dann nach und nach, muss dann halt wirklich ja auch irgendwie zu den entfernteren Planeten kommen. Da ist es dann ganz gut, wenn man sich eben die Wurmlöcher dann auch so setzt, dass man dann auch schnell wieder zurückkommt. Denn man kann Punkte sammeln, indem man Passagiere dann zu einzelnen Planeten bringt. Und ja, man kann auch die Wurmlöcher von anderen nutzen. Dafür muss man die dann aber auch bezahlen. Und ja, ist relativ simpel und eingängig. Man kann da aber schon auch, glaube ich, ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Was ist so die beste Taktik? Wo baue ich jetzt ein Wurmloch? Wo nutze ich vielleicht eins von den anderen? Und hat Spaß gemacht. Ist jetzt, hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen, aber ist ein ganz lustiges, schnelles Ding und kriegt man durchaus auch mit wenig Spielern mal auf den Tisch.
Cool. Ja, bei uns gab es ein Spiel, da würde der Lars sich jetzt sehr freuen drüber. Das haben wir ganz lange nicht gespielt, obwohl wir das eine Zeit lang total, also vor allem der Jüngste bei uns total gerne gespielt hat. Und zwar King of Tokyo. Haben wir dann gesagt, okay, das ist ja auch ein kurzes Spiel, das zockt man dann zwischendurch. Und ja, erst hieß es, weiß ich gar nicht mehr, konnte sich nur so halb dran erinnern und dann, als es dann aber dann losging, haben wir auch direkt irgendwie 5 Runden hintereinander gezockt. Das ist, ja, wir haben es dann irgendwie mit allem Mann gespielt, dann nur zu zweit. Und das ist, ja, kennt man ja hinreichend gut. Zu zweit ist es sicherlich so, dass man weniger diese Karten kauft und einfach ein bisschen anders spielt. Aber es ist einfach trotzdem einfach unglaublich lustig. Vor allen Dingen, ich habe irgendwann diese Cyber-Tooth-Erweiterung geholt, wo dann dieser Berserker-Modus dabei ist und so, dann kann man ja 4 Tatzen würfeln, dann kriegt man so einen roten, großen Würfel, der noch größer ist als die anderen Würfel. Genau, ja, King of Tokyo halt, ne? Ist einfach ein lustiges Spiel, haber dann ein paar Mal hintereinander weggezockt, auch ein paar Abende hintereinander direkt, weil es einfach, ja, immer wieder lustig ist, dieses Würfelfest an der Stelle.
Ja. Cool.
Gut, aber bei dir gab es dann so ein bisschen mehr Geschichte, ne?
Ja, es ist eher so ein bisschen Fantasy, Oltre, also so Mittelalter. Fantasy ist ja ein kooperatives Spiel. Wir spielen so Ranger, in einer Welt, die von unterschiedlichsten Dingen bedroht wird. Und wir haben in der Mitte unsere Festung und von der können wir dann ausziehen in einzelne Außenbereiche und müssen uns dann um unterschiedliche Probleme kümmern, die da so auftreten. Das hat so ein paar Parallelen zu Andor. Es ist eben auch kooperativ. Das hat auch so eine Story. Also es gibt verschiedene Chroniken, die man da spielen kann, wo so ein bisschen Geschichte erzählt wird und dann passieren in der Geschichte eben bestimmte Dinge. Die kann man dann, um das Ganze so ein bisschen variabel zu gestalten, kann man so eine Chronik immer mit einem Auftrag noch kombinieren. Halt unterschiedlich kombinieren. Der Auftrag ist dann nochmal sowas, um dass ich mich eben auch kümmern muss. Und wenn ich den erfülle, hilft mir das nachher quasi am Ende in der Chronik, bei dem Endkampf, der dann kommt. Ich finde es cooler als Andor, weil es so ein bisschen unvorhersehbarer ist, weil es auch jede Menge Ereignisse noch gibt, die so passieren. Also bei Andor ist ja schon, dann sagt man ja so ein bisschen nach, dass es so ein bisschen geskriptet ist. Du musst halt genau, jetzt musst du das machen und dann musst du das machen. Hier darfst du jetzt nicht mehr kämpfen, weil sonst geht der Erzählstein so schnell nach vorne und musst dich ja genau so irgendwie da durchwursteln. Und das hier hat so ein bisschen Aspekte da nochmal, vielleicht auch von einer Pandemie oder sowas, wo hier nochmal taucht das auch und da musst du dich kümmern und so. Was ganz cool ist. Es sieht super toll aus, finde ich. Das hat so bedruckte Pferde, Miepel und auch die Artworks sind auch echt toll. Ist wirklich ein schönes Ding. Von der Wiederspielbarkeit, auch das wäre dann wieder vergleichbar mit Andor. Ich glaube, das macht jetzt nicht so, auch wenn du es halt, wie gesagt, du kannst so eine Chronik nochmal mit einem anderen Auftrag und sowas kombinieren, aber das spielst du jetzt nicht 20, 30 Mal oder sowas. Normalerweise, okay, denke ich, spielst du jede Chronik ein, vielleicht zweimal durch, wobei die schon auch ein bisschen knackig sind. Also das kann schon durchaus mal sein, dass du die nicht schaffst. Also ich habe direkt die erste schon mal nicht geschafft. Das muss einem halt bewusst sein, dass das nachher dann schon, weil wenn man das so das erste Mal, da kommen schon auch ein paar Überraschungselemente in der Chronik und die sind dann natürlich weg, wenn man es dann noch mehr spielt. Aber es kam da jetzt auch, glaube ich, erstmal auf Französisch die Erweiterung raus. Ich denke, die wird auch bei Boardgamebox auf Deutsch kommen und da sind dann nochmal, ich glaube, 3 zusätzliche Chroniken drin.
Okay.
Also wenn man kooperative Spiele mag, sollte man sich das mal angucken. Ist wirklich ein schönes Ding, vor allem auch optisch, also von der Tischpräsenz wirklich toll und macht auch Spaß, die Geschichten sind schön erzählt. Ja.
Cool. Bei uns ging es mit dem Spiel weiter, was auch als Kinderspiel eingestuft ist. Also, ja, ihr hört schon, wir haben halt die ganzen kleinen Kinderdinger weggezockt. erstaunlicherweise, und zwar haben wir Ice Cool gespielt. Das ist so ein Schnitzspiel mit so Pinguinen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, obwohl es ein Kinderspiel ist. Kein Kandidat. Ach ja, da ist jemand zu Besuch. Lass mal mit dem mal spielen. Das spielen wir Ice Cool. Weil das doch gar nicht so einfach ist, diese Dinger zu schnipsen. Und wenn man es falsch macht, dauernd alle sich beschweren, dass ihre Finger wehtun. Weil die sind ja relativ hart, diese Pinguine. Die haben ja unten dann so eine Kegelform und unten sind ja mit so einem Metallkügelchen beschwert in dieser Plastikding. Je nachdem, wie man dagegen schnippt, tut halt dann der Finger weh. Trotzdem ein super lustiges Spiel. Wenn man das so ein bisschen raus hat, dann kann man die ja auch so hüpfen lassen über die Wände und muss gar nicht durch die Türen. Also da gibt es ein paar ganz lustige Stunts, die da entstehen können. Wer Bock auf Schnipsspiele hat, ist tatsächlich das Einzige, was wir haben. Also so begeistern tun die mich nämlich sonst nicht, ist Ice Cool oder auch Ice Cool 2 wahrscheinlich immer noch ein cooles Spiel, was man mal haben kann. Und es sieht einfach lustig aus, weil man baut ja dann aus diesem Karton so eine riesige Eisschule auf mit so Räumen und dann muss man diese Fische da einsammeln und am Ende guckt man da, wer die meisten Fische eingesammelt hat. Man hat so ein bisschen die Möglichkeit, man kann so 2 Einserfische, die man gesammelt hat, nutzen, um so einen Doppelzug zu machen, aber der strategische Tiefe hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Ja, aber trotzdem ein lustiges Spiel, Gefahr für die Fingernägel vor allen Dingen.
Ja, da habe ich ja noch so an Schnippspielen hier Flick of Faith noch hier liegen, ungespielt. Also das ist auch noch in meiner Challenge mit drin. Bin ich auch mal gespannt.
Ah, da hören wir dann bestimmt irgendwann auch noch wieder was von dir an der Stelle. Wie ging es bei dir weiter? Was hast du noch runtergekriegt vom Stapel?
Adellos Verlag. Da hatten wir ja auch den Till mal als Interview-Gast bei uns im Podcast. Und das hatte ich mir, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe mir irgendwo auf eBay Kleinanzeigen, ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel gekauft, und der hatte eben auch Adellos. Und irgendwie für 15 Euro. Und dann dachte ich, och, da schnappst du aber mal zu. Das war auch mit dem Holzinsert und der Mini-Erweiterung, also echt ein sehr, sehr guter Preis. Und das habe ich jetzt gespielt. Das kann man ja von 2 bis 4 Personen spielen, und das ist dann so eine, jeder hat eine Fraktion mit unterschiedlichen Einheiten, die man so nach und nach dann eben auf dem Brett platziert und dann bewegt. Und es gibt im Endeffekt 2 Möglichkeiten zu gewinnen. Die eine ist eben, dass man die Anführer der anderen alle erledigt, also dann den letzten Anführer noch hat, oder so eine King of the Hill Variante. Das in der Mitte gibt es dann so ein Plätschen, und wenn man es eine bestimmte Anzahl von Runden dort aushält, ohne runtergeschmissen zu werden, dann hat man auch gewonnen. Das haben wir zu zweit gespielt. Da hat das schon so ein bisschen was, ja, Schachmäßiges, so strategietechnisch, wie bewege ich mich jetzt und so. Aber du musst halt hier noch ein bisschen mehr drauf achten, okay, was können die anderen Einheiten und sowas, weil die Fraktionen alle so ein bisschen asymmetrisch halt sind und unterschiedliche Möglichkeiten haben und was die so können. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, zu dritt oder viert wird es dann sicherlich noch chaotischer, weil dann ist jeder in einer Ecke des Boards, und weiß nicht, wie das dann so ist, ob man sich dann erstmal nur um sein Gegenüber kümmert und dann quasi der Gewinner daraus dann die dann nochmal gegeneinander, oder also da können bestimmt nochmal so ein bisschen mehr Abwechslung dann reinkommen, was ich mir ganz interessant vorstelle. Und ist auch jetzt von den Regeln her recht simpel. Also auch unteres Kennerniveau, hätte ich irgendwo gesagt, ein schönes Ding. Hat mir wirklich Spaß gemacht, war ich durchaus positiv überrascht.
Sehr schön. Bei uns kam dann noch Magistrar vom Spielers Verlag auf den Tisch. Das hatten wir 2021 auf der Messe mitgenommen. Das ist so ein ganz lustiges Zwei-Personen-Spiel, auch leichtes Familienspiel. So für zwischendurch finde ich das ganz witzig. Da gibt es ja so noch so 2 oder 3 Module sogar dabei, die das so ein bisschen komplexer machen. Die habe ich, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal ausprobiert. Wir spielen das immer so, einfach lustig Sachen aus dem Beutel ziehen, da hinlegen, und dann ist gut. Ne? Dann machen wir so 1, 2 Runden hintereinander und dann reißt es auch wieder. Dafür ist es echt prima. Man zieht halt so Energieplättchen raus, muss man die da hinlegen, und dann muss man sagen, mit wie viel man die bezahlen möchte, damit die zu einem gehören. Und der Gegenspieler, die Gegenspielerin muss halt, darf nicht den gleichen Wert dagegen setzen. Das ist so ein bisschen Entscheidungsmöglichkeiten hat man da, aber hält sich auf jeden Fall auch im Rahmen. Und dann bewegt man sich dann auf in so einer Leiste, also wenn man weiße Magie sammelt, geht man die weiße Leiste hoch, und wenn man schwarze Magie sammelt, wandert man dann in die schwarze Richtung. Das ist halt eine Leiste, da muss man gucken, dass man möglichst von der einen sammelt. Man kann hier und da dem Gegenüber so ein bisschen einen reindrücken und den zwingen, das zu nehmen, was er eigentlich nicht haben möchte. Und nach 5 Runden wird dann einfach abgerechnet. Es gibt dann immer noch so einen Mehrheitsbonus, wer die meisten gewonnen hat, kriegt nochmal 5 Punkte extra. Also für so zwischendurch finde ich das echt ein knuffiges kleines Spiel. Ist eine relativ hohe Schachtel. Also ich glaube, in Zukunft könnte das auch die Hälfte der Größe sein, die Schachtel. Sonst ist das echt ein niedliches Ding.
Ja, bei mir geht's auch mit was Niedlichem weiter, und zwar Familiar Tales. Das ist das neueste Spiel oder so dieser Kinder-Dungeon oder Kinder-Familien-Dungeon-Crawler von Playtad Games. Da gab es ja schon Maus and Mystic, Herr der Träume, das Aftermath, also alles so Dungeon-Crawler mit so niedlicher Aufmachung und irgendwo schon so kindgerechten Stories auch. Nichtsdestotrotz, jetzt Maus und Mystic zum Beispiel, das hatte ich mal meinen Neffen geschenkt, Und meine Schwester ist total dran verzweifelt irgendwie, weil das von den Regeln schon, also zum einen ist das Ganze schon etwas komplexer. Das heißt, wenn ich jetzt mich nicht schon mit Dungeon Crawlern oder sowas auskenne und bisher eher so normale Familienspiele gespielt habe, komme ich da nicht so easy peasy rein. Und die Regeln selbst sind auch zum Teil nicht so optimal geschrieben. Da hat Dennis ja zum Beispiel schon mal gesagt, dass das bei Aftermath auch eine ziemliche Katastrophe ist. Mhm. Wobei das an sich, wenn man dann mal drin ist, schon gute und coole Spiele sind. Auch immer schön illustriert, die bei Maus und Mystic waren das ja noch so Dungeon Tiles. Ab da hatten die ja dann auch schon diese Ringbücher quasi, die du einfach so aufklappst und hast die Map dann in dem Buch. Und so ist das jetzt hier bei Familiar Tales auch. Und on top kommt, dass sie hier zum ersten Mal auch eine App mit dabei haben. Und was schon mal super cool ist, ist, dass die ganze Story da so hörspieltechnisch vertont ist in der App.
Wirklich okay, das super ist natürlich toll gemacht. Dann.
Naja, okay. Die ist auch schon mal cool. Die ist browserbasiert und das geht einfach über einen Code. Das heißt, du bist nicht an ein Gerät gebunden. Du kannst das wirklich überall starten. Du musst nur deinen Code haben und kannst dann weiterspielen. Und die hat auch ein sehr, sehr cooles Tutorial dabei, mit dem es auf jeden Fall einfacher fällt, da einzusteigen. Und ich hatte jetzt gedacht, okay, ich würde das ganz gerne mit Milo spielen. Mir war jetzt schon klar, der wird das nicht alleine spielen können, weil das Ganze ist so Karten gesteuert. Über die Karten kannst du dich bewegen und die haben dann nochmal unterschiedliche Werte für so verschiedene Proben, die du dann da reingeben kannst. Da ist dann aber auch Text auf den Karten und sowas und er kann ja noch nicht lesen. Mhm. Aber man kann das Ganze solo spielen. Man muss immer, von der Story ist das so, irgendwie von der Königsfamilie, die wurde ermordet und nur das Baby hat überlebt und der Zauberer soll das eben beschützen und der hat eben hier seine vier Familias. Das sind so Tiere oder Zauberwesen. Also da ist auch ein Golem mit dabei, ist ein Frosch, ein Fuchs und was war denn das vierte? Ja, habe ich jetzt gerade. Ach so, eine kleine Fee. Und denen gibt er dann das Baby und die sollen das eben beschützen. Und man muss immer mit allen vier Charakteren spielen, kann dann das aber solo. Und jeder Charakter hat normalerweise sein eigenes Deck. Wenn du solo spielst, hast du aber ein gemeinsames Deck, das du so nach und nach auch aufbessern kannst. Und dann dachte ich, hey, dann spielen wir das einfach im Solo-Modus, dass ich mit ihm zusammen eben die Geschichte erlebe und wir steuern die Charaktere halt so zusammen. Das würde auch gehen, glaube ich, aber ich denke, so von der ganzen Geschichte und alles wird er da mehr Spaß dran haben, so in 2-3 Jahren.
Ja, okay.
Also habe ich gesagt, komm, nee, wir warten. Also wir haben das erste oder die ersten 2 Szenarios haben wir gespielt und haben jetzt aber gesagt, nee, komm, wir packen es nochmal weg und versuchen das so in 2-3 Jahren. Dann kann er auch seine Charaktere dann selbst spielen. Aber das Spiel ist schon toll. Ich habe tatsächlich sogar überlegt, ob ich es nicht jetzt schon mal alleine durchspiele und dann eben in 2-3 Jahren mit ihm nochmal. Weil das ist wirklich cool gemacht, optisch super toll und diese Vertonung in der App, das ist klasse, wirklich schön gemacht. Also so bisher glaube ich so mit der Beste in der Reihe bei Playtet.
Cool, ja, gerade so Vertonung bringt auf jeden Fall super viel, ne?
Also das gab's bei Maus und Mystic, hatten die das auch schon, da war das dann damals ursprünglich noch auf einer CD oder du konntest dir jetzt halt die Files dann so, so runterladen, das war auch schon super, super toll. Ja,
das ist schon, erhöht die Immersion auf jeden Fall gewaltig. Gut, als nächstes ist auch wieder ein Spiel eher für die Kleineren, aber das ist auf jeden Fall eins aus der Kategorie, das kann man auch ganz prima abends beim Saufen in der Kneipe zocken als Trinkspiel, und zwar das Neinhorn von Marco
Utli. Ja, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich auch ein Spiel, wo man dann mit den Kindern so ein bisschen konzentriert und man muss echt aufpassen. Worum geht's? Es ist so ein Kartenablegespiel und ja, das Neinhorn ist halt eine recht bekannte mittlerweile Kindergeschichte. Gibt's Hörspiel, Bücher noch und nöcher zu. Ist echt cool. Also wenn ihr Kids habt und das noch nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und da gibt's halt lauter lustige Tiere, wie das Neinhorn, das sagt immer Nein, dann gibt's die Königstochter und den Wattwehr und den Naundhund und den Hamster und die Warummel. Und man muss halt diese Karten ablegen und immer das sagen, was diese Figur dann halt sagt. außer da liegt diese Figur schon, da muss man meinetwegen sagen. Und wenn man das falsch sagt, dann muss man halt den ganzen Stapel nehmen. Und wer am meisten, am Ende am meisten Karten, Strafkarten hat, wer am wenigsten Strafkarten hat, der kriegt halt so zwei Kleeblätter und dann muss man halt so ein ganzes Kleeblatt sammeln. Da gibt's dann auch so verschiedene Schwierigkeitsgrade. Da gibt's dann manchmal das Känguru noch drauf, dann darf man nichts sagen und sowas. Ja, super lustiges Spiel. Spielt sich relativ zügig und wenn man zwischendurch einfach mal ein bisschen Spaß haben will und jemand vor dem Regal steht und sagt, was kann man denn hier so spielen, dann kann man auf jeden Fall das Neinhorn rausholen. Das ist
ein cooles Ding, ja, auf jeden Fall.
Und auch eine richtig schicke Schachtel mit so einem Magnetverschluss, ja. Und schöne Karten dafür, die haben so eine längliche Form, ganz cool. Gut, und bei dir ging es dann ans Holzarbeiten, ja?
Genau, und wieder in den etwas komplexeren Bereich, und zwar kam dann Woodcraft auf den Tisch, hier das neue Wladimir Sushi-Spiel, auch da mein erster Sushi, den ich gespielt habe, also so bis die anderen üblichen Verdächtigen, Underwater Cities oder Braga, Pulsar, habe ich alle noch nicht gespielt und Woodcraft hatte ich mir jetzt auf der Messe auch mitgenommen und auch das fand ich ganz cool und irgendwie auch leichter reinzukommen als ich gedacht hätte. Thematisch sind wir da irgendwie so Elfen, die in einem Zauberwald leben und da unterschiedlichste und haben eine Holzwerkstatt und stellen da verschiedene Dinge aus Holz her und es ist mehr oder weniger so ein Auftragserfüllungsspiel. Also jede Runde kann ich mir neue Aufträge schnappen und muss eben, um die zu erfüllen, bestimmte Ressourcen zusammenbekommen. Und nach jeder Runde rutschen die Aufträge immer auf so einer Leiste runter, wodurch sie dann ein bisschen weniger Ertrag einbringen. Und das ist ganz, ganz cool. Auch hier wieder ein interessanter Aktionsauswahlmechanismus. Auch da in Rondell, das in so vier Bereiche eingeteilt ist und darauf liegen dann die Aktionen als so Scheiben. Und man kann dann immer, wenn man eine Aktion ausführt, nimmt man die und legt die dann in den nächsten Quadranten quasi weiter. Und dann gibt es auch noch so einen Zeiger, das heißt, eine Aktion kann dann nicht mehr weiter geschoben werden, wenn in dem nächsten Quadranten noch Aktionen liegen. Und dann gibt es durch diesen Zeiger, der sich verschiebt, macht dann halt auch die Aktion, die lange nicht genommen wurden, also noch in dem hintersten Quadranten liegen, etwas besser, weil dann so Boni für die freigeschaltet werden. Das ist ganz interessant. Und dann kann man sich eben Ressourcen nehmen, man kann seine Werkstatt aufbessern. Was super interessant ist, eine Ressource, das Holz, wird dargestellt durch Würfel, das sind dann thematisch auch Holzwürfel. Und diese Würfel, die kann man kleinschneiden oder zusammenkleben. Also du kannst dann so aus einem Vierer Würfel, zwei Zweierwürfel machen zum Beispiel. Aha. Oder ein Zweier- und zwei Einserwürfel, weil du eben die bestimmten Ziffern dann für die Aufträge brauchst. Du kannst auch von einem Würfel ein Stück abbrechen. Du machst dann aus einem Viererwürfel, brichst du eine Eins ab, dann ist das nur noch ein Dreierwürfel und diesen Einserwürfel pflanzt du in einem Topf ein und da entsteht dann ein neuer Baum, der wächst dann jede Runde. Dann wird der nach einer Runde ist das ein Dreierwürfel und dann ist es ein Fünferwürfel und so.
Das ist ja geil.
Und so kannst du dann selber dein Holz nochmal anpflanzen. Dann gibt es auch Leim, da kannst du dann eben aus einem Zweier- und einem Dreierwürfel machst du dann einen Fünferwürfel oder sowas. Das ist ganz, ganz cool gemacht. Ja. Und so ein bisschen verwoben, du kannst dann oben noch dein Dach ausbauen und am Ende musst du halt einfach gucken, dass du möglichst viele von den Aufträgen erfüllst. Es gibt dann noch so Leisten, auf denen du vorrücken kannst, so Einkommensleisten, denn die Währung hier sind Blaubeeren und die Siegpunkte sind Haselnüsse und da kannst du jede Runde nochmal auch Siegpunkte und Blaubeeren generieren und kannst dich in diesen Leisten vortriggern, dass du da mehr generierst und ist recht verwoben mit, aber ich fand es trotzdem recht zugänglich und man kommt irgendwie schon recht gut da rein und ist schön. Die Optik ist Geschmackssache, da gibt's viele, die sagen, sie finden das super schön, andere sagen, das sieht furchtbar aus, ich wäre da eher so neutral, würde ich sagen. Was mir aufgefallen ist, so vom Material, das ist halt so eine Standardbox, 30x30, Und auch von der Tiefe der Box, so der Standard, das hätte aber locker, keine Ahnung, in ein Drittel der Tiefe irgendwie reingepasst. Also ist gar nicht so viel, da hast relativ viel Luft in dem Ding. Aber ja, vielleicht kommen ja noch viele Erweiterungen und dann kriegt man die alle noch mit in die Grundbox.
Ist ja dann auch okay, ne? Optisch, mich ehrlich gesagt, ich finde diese Figuren einfach, die sehen total irritierend aus. Ich finde die mega spooky. Ja, aber auf jeden Fall auch ein Ding, was ich, hat man ja auch im Vorfeld der Messe viel drüber gehört und irgendwie scheint es sich ja dann bestätigt zu haben oder das Versprechen eingelöst zu haben. Würde ich auch gerne auf jeden Fall mal anzocken. So ist nicht. Bei uns kam dann ein Zwei-Personen-Spiel noch auf den Tisch und zwar mit Stratego, so ein ganz alter Klassiker.
Geil.
Das haben wir auch schon echt lange. Das hatten wir damals, als der Groß in die Grundschule kam und dann in der OGS wurde das gezockt und dann haben wir das auch geholt. Man hatte dann so verdeckt, baut man da seine Truppen auf und muss die dann da bewegen und die Bombe des anderen, die Fahne des anderen finden bis man sich nicht mehr bewegen kann. Ah, total lustig. Ganz einfach, man darf immer nur einmal ziehen, wenn man dran ist und der Einstieg in irgendwie so Zwei-Personen-Duellspiele deutlich zugänglicher natürlich als Schach, als so ein strategisches Ding. Man kann so ein bisschen Mindgames machen und verschiedene Aufbaustrategien da fahren. Keine Ahnung, ob es da unendlich viel strategische Tiefe gibt. Ist einfach immer ein lustiges Ding zwischendurch.
Das würde ich super gerne, ich weiß noch, mit, keine Ahnung, so 15, 16 oder sowas, da haben wir ohne Ende Stratego gezockt. Und ich glaube tatsächlich, seitdem habe ich es auch nicht mehr gezockt.
Ich bringe das mit aufs Wochenende.
Ja, das wäre cool, ja.
Das ist so ein Ding, das kann man einfach zwischendurch zocken und ist witzig. Gut, und wie geht's bei dir weiter?
Bei mir geht es weiter mit was richtig, richtig Coolem. zumindest was mich echt total überrascht hat, und zwar Safari Splash. Das ist eigentlich ein Kinderspiel. Und zwar hast du so Karten, auf denen sind verschiedene Tiere drauf. Und du musst so ein und ist immer ein Fluss drauf und du musst so nach und nach deinen Fluss weiterbauen. Und am Anfang kriegt jeder eine Wertungskarte. Es gibt dann verschiedene Stufen und deshalb kannst du es auch schon mit relativ kleinen Kindern, also du kannst das auch irgendwie so ab 4 oder sowas, 5, würde ich sagen, schon spielen. Denn in der einfachsten Stufe kriegst du am Anfang eine Wertungskarte, da ist einfach eines der 6 Tiere drauf. Zum Beispiel jetzt, es gibt einen Löwen und einen Zebra und einen Elefanten und einen Affen. Sagen wir mal, wir haben den Löwen, das bedeutet dann, du musst jetzt möglichst viele Karten mit einem Löwen in deinen Bereich bauen. Und bauen heißt, die anderen Karten liegen alle in der Mitte verdeckt und auf der Rückseite sind immer 3 Tiere drauf. Und wenn du die Karte dann nimmst und umdrehst, sind von den 3 2 noch auf der Vorderseite drauf. Also 1 fällt weg. Und du musst jetzt versuchen, möglichst viele Löwen zu kriegen. Und dann geht das Ganze über 90 Sekunden. Du hast also einen Timer, muss man sich die Karten schnappen. Sobald man eine Karte genommen hat und umgedreht hat, legt man die halt an. Da ist immer noch so ein Fluss drauf. Da muss man das so machen, dass eben der Fluss immer weitergeht. Und in der einfachsten Variante musst du einfach gucken, dass du möglichst viele Löwen kriegst. Und dann kann es halt sein, wenn du Pech hast, dass oft irgendwie hinten der Löwe drauf ist, vorne ist er aber nicht mehr drauf. Und das macht schon mal jetzt irgendwie so mit kleinen Kids schon mal mega viel Spaß, wenn man dann einfach nur so auf schnell hier die Karten. Und dann gibt's aber halt dann die höheren Level ist dann zum Beispiel, da ist dann auch ein Tier drauf, für das kriegst du Minuspunkte auf deiner Wertungskarte. Also musst du dann immer gucken, du musst die Karten finden, wo dein Plustier drauf ist, aber nicht dein Minustier und sowas. Und dann geht halt schon so ein bisschen die Sucherei los. Und dann gibt's nochmal verschiedene Wertungen, wie du deine Landschaft dann zusammenlegst, wie oft da Tiere aneinander liegenden Feldern drauf sind und so. Und es ist echt super simpel, aber macht echt echt Laune, weil das halt schon hektisch wird, gerade wenn du es dann mit mehr Leuten spielst, dann fängst du da an, so in der Mitte rumzuwuhlen. Oh, ich brauche jetzt aber Karte mit Krokodil, wo kein Löwe drauf ist. Und dann gibt's Splash-Karten. Wenn die einer aufdeckt, dann müssen alle die Karte, die sie jetzt gerade genommen haben, eins weitergeben und müssen die dann verbauen und sowas.
Ah, okay.
Also ja, das kostet ja nicht viel, weiß ich gar nicht, so um einen Zehner, sind halt viele von diesen kleinen Kärtchen, ist super niedlich illustriert, macht aber durchaus Spaß und ja, geht eine Partie 90 Sekunden. Das hätte ich besser mal in meine 10x10-Challenge gepackt.
Ja, siehst du, ist schon fertig jetzt damit. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wie wenig Material dann doch zu so viel Spiel führen kann und so viel Spaß, ja, ne, mit Variationen und dass das auch so skaliert werden kann, ist schon sehr, sehr cool. Das nächste bei uns ist auch eine ganz kleine Box gewesen aus der Tiny Epic Reihe, und zwar Tiny Epic Max. Das haben wir 2019 auf der Messe gekauft. Und das ist so ein Programmierspiel im Grunde. Also wir haben in der Mitte so eine Arena und hat hier so einen Piloten. Das sind ja diese Item-Meeples, wo man so Dinger dran stecken kann. Total cool. Und dann können die in so einen Mech klettern und dann kann man da so Dinger dran stecken. Dann gibt es so einen riesen Mech in der Mitte, wo man noch größere Waffen dran stecken kann. Genau, ganz cooles Material mit 1000 klitzekleinen Mini-Items von irgendeinem Schwert bis zu einer riesigen Doppelkanone, alles Mögliche. Genau, und im Grunde müssen wir das programmieren. Und dann, wie wir uns darüber bewegen, ob wir was einsammeln wollen, ob wir was kaufen, upgraden wollen, ob wir irgendwo angreifen wollen. Man kann dann so Minen und Türme verteilen, die dann auch für die Punktewertung relevant sind. Die Regeln sind so ein bisschen holprig, wenn man sie das erste Mal liest, aber wenn man einmal drin ist und das verstanden hat, ist es halt mega witzig.
Die meisten Tiny Epics haben doch jetzt, die machen doch das mit dieser Diced-App auch, wo du immer so Tutorials hast. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Max ist, ob es das dafür auch schon gibt. Aber ich weiß jetzt halt für Tiny Epic Dungeons und Pirates, also du hast so ein richtiges Tutorial in dieser App, was sehr, sehr cool ist. So jetzt, die hilft dir beim Aufbau und erklärt dir dann so Step-by-Step die Regeln. Das ist wirklich gut gemacht. Keine Ahnung, ob es das für Max auch schon gibt, aber so die neuen Tiny Epics sind da alle drin.
Cool, ja, da muss ich dann mal schauen, ob das Max nicht auch da drin ist. Also gerade der Aufbau würde helfen. Und das Kampfsystem ist halt so ein Schere, Stein, Papier. Je nachdem, welche Waffengattung du hast, kontert die halt die andere und dann gibt es dann so eine Gegenattacke und sowas. Genau, total lustiges Spiel. Auch das Punkte einsammeln, kann man auch unterschiedliche Strategien fahren, ob man diesen großen Mech haben will oder nicht und das vielleicht irgendwie durch Platzieren von Türmen irgendwo einsammelt. Genau, es ist einfach. Ich finde es einfach, also zum einen ist einfach diese Fülle an kleinen Items, die man da dran stecken kann, total witzig. Und wie viel Spiel tatsächlich in so eine wirklich winzige Box passt, ist schon sehr, sehr cool
gemacht. Das da ja einfach bei allen von denen fantastisch, was die da reinpacken. Klar ist das manchmal auch so ein bisschen fiddly dann, aber einfach nur, du kannst so eine kleine Box irgendwo ganz easy mit hinnehmen und hast dann wirklich ein großes, cooles Game dabei am Ende.
Genau, weil dieses Tiny Epic Max, das dauert schon, also auch zu zweit, so eine knappe Stunde, würde ich sagen, spielt man das schon so mit Auf- und Abbau und so. Also hat man ein vollwertiges Spiel, so von der Spielzeit her definitiv. Gut, und dann, das waren deine POS-Titel, ne? Jetzt kommt deine 10x10-Challenge.
Genau, die habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Also in der POS-Challenge bin ich ja jetzt so ein bisschen voraus mit den, wenn ich jetzt 11 in einem Monat geschafft habe, bei der 10x10 bin ich nicht so ganz auf Kurs. Als erstes oder am meisten gespielt habe ich da Arche Nova und zwar viermal, davon dreimal solo und einmal mit meinem Neffen. Und ich denke, zu Arche Nova muss ich nicht mehr viel sagen. Das wird mittlerweile jedem bekannt sein. Ist ja jetzt auch auf BGG schon auf der 4. Und war ein Spiel, das mich am Anfang so überhaupt gar nicht interessiert hat, weil ich das Thema irgendwie doof fand. Ich fand auch die Optik doof. Und dann hat man es aber immer wieder und immer wieder gesehen und was davon gehört. Und jeder hat es gefeiert. Und dann dachte ich irgendwann, komm, du musst es mal ausprobieren. Und es ist einfach richtig cool. Es ist wirklich ein super gutes Spiel, jetzt über das Thema. Da kann man denken, was man will. Ich finde, das ist hier irgendwo auch noch ganz gut umgesetzt, dass man diese Artenschutzgeschichte noch hat. Also sieht halt einfach, okay, rein über die Attraktion meines Zoos kann ich halt nicht gewinnen, sondern ich muss eben gucken, dass ich mich auch um den Artenschutz und sowas kümmere. Und es ist so cool verwoben und macht einfach Bock. Mittlerweile habe ich mich auch mit der Optik echt angefreundet und ich finde es auch solo wirklich cool und ich spiele das immer mit diesem simplen Solo-Modus, da sagen ja einige, das ist total boring. Ich finde das aber gerade, weil der so simpel ist, das ist ja für dich im Endeffekt auch nur ein Timer, der dir Druck macht. Ja. Und das Solo-Spiel ist dann schon so ein bisschen anders, finde ich, als das Mehr-Personen-Spiel, weil du im Mehr-Personen-Spiel gefühlt immer ein bisschen mehr Zeit hast und so ein bisschen mehr so rumprobieren kannst. Und hier geht's ja einfach tak, 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 tak. Da musst du schon gucken, dass du ruckzuck deine Sachen halt zusammenbekommst und das dann eben hinbekommst. Und mir macht's wirklich super, super viel Spaß. Ja, da werde ich die 10 auch auf jeden Fall Folge liegen. Da bin ich mir sehr sicher.
Ja, also das wird ja immer mit Terraforming Mars verglichen und gerade an dem Solo-Modus, da passt es nämlich, die sind von dem Effekt, den dieser Solo-Modus auf das Spiel hat, dann doch sehr ähnlich, weil genau wie bei Terraforming Mars läuft halt ein Timer einfach hart runter und der ist echt knapp bemessen, auch bei Arche Nova, finde ich, und du musst dir schon ganz gut überlegen, was du tust, damit du am Ende nicht in den Minusbereich kommst. Ich mag den Solo-Modus auch super. Warum was Komplizierteres?
Also es gibt ja diesen Anu oder sowas, das ist ja so ein Fanmade, das ist dann wohl ein Automa. Ich habe mir das mal ausgedruckt, aber das sind dann wieder, weiß ich nicht, 5-6 Seiten DIN A4 Regeln, wo ich dann denke, boah, nee, brauche ich das? Macht auch so Spaß.
Ja, also mir fehlt bei dem Solo-Modus tatsächlich auch nichts. Ja, und wie du sagst, ich war auch am Anfang echt skeptisch wegen dem Thema, aber ich finde, das ist auch sehr, sehr gut und geschmackvoll da umgesetzt. Gut, bei uns gab es dann noch einen Titel, der jetzt so richtig groß ausgeliefert wird, also auch im Retail, nämlich Flamecraft. Wir haben das in der Deluxe-Variante. Das war auch in der Zeit, wo ich ein Spiel gekauft habe, weil einfach Drachen dabei sind. Das hatte ich auch schon mal erzählt. Und weil es von der, weil ich die Künstlerin sehr mag und die halt da diese süße Drachenwelt geschaffen hat. Genau. Haben wir wieder gespielt, war wie immer total toll, super eingängiges Ding. Würde mich echt wundern jetzt, wo es dann auch so groß von Asmodee ausgeliefert wird, wenn es nicht irgendwie auf der Nominierungsliste zumindest fürs Spiel des Jahres landet. Ja, super schnell erklärt, relativ viel Varianz durch das, was dabei ist und welche Läden da aufgedeckt werden. Man hat ja noch so zwei Arten von Verzauberungsdecks dabei. Ja, in der Deluxe-Variante sowieso mega schön mit den Holzressourcen und den Inserts und den schicken Münzen. Die Neoprenmatte ist sowieso ja immer dabei. Aber wenn ich das nicht komplett verpeile, doch, ich meine schon. Genau. Und super schönes Familienspiel. Kann ich immer noch uneingeschränkt empfehlen. Wer Bock auf so ein ganz fluffiges Familienspiel hat, ist mit Flamecraft definitiv nicht schlecht beraten, würde ich sagen.
Und meinst du, das wäre eher ein Kandidat für Spiel des Jahres oder dann doch schon Kennerspiel, weil die das ja doch mal noch etwas anders dann beurteilen? Also jetzt letztes Jahr Living Forest war ja dann auch fürs Kennerspiel.
Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich Spiel des Jahres.
Spiel des Jahres.
Weil wenn ich so Kennerspiel, ist ja so ein Quacksalber gewesen und so viel Spieltiefe hat das nicht. Ne? Okay. Also du machst so eine Sache, also eine von zwei Sachen kannst du machen und ist schon eher ein Familienspiel, würde ich schon sagen.
Ich war recht überrascht von der Retail-Version. Das ist ja echt günstig. Also das kriegst du so für um die 30 Euro oder sowas. Und ich meine, da ist ja auch eine Neoprenmatte mit drin und sowas, also dafür.
Genau, also vom Preispunkt her ist das halt auch, trifft das da so genau rein, finde ich, ne, dass das so ein Ding ist, was man relativ locker mal mitnehmen kann, ne, wenn man sagt, okay, vielleicht mal von gehört, ist auf ist ein Preis, klar, ist immer noch nicht ein Zehner, aber was, wo viele Leute vielleicht sagen, das gucken wir uns mal an. Ja. Die Regeln sind übersichtlich geschrieben, es hat auch einen schönen Solo-Modus, da gibt es dann so Challenges, die man noch abarbeiten kann. Genau, daher
cool.
Schon ein cooles Ding. Gut, und das letzte bei dir?
Mein letztes, Return to Dark Tower. Auch das habe ich mit meinem Neffen gespielt letztes Wochenende nur einmal. Cooles Ding. Das ist ja die Neuauflage von Restoration Games von dem Dark Tower Spiel aus den was war das, 80er, 90er von MB, wo man auch schon so einen riesengroßen elektrischen Turm in der Mitte stehen hat. Ich glaube, in Deutschland hieß das Atlantis und nicht Dark Tower. Und das ist jetzt die Neuauflage. Ich liebe das Spiel. Ist auch kooperativ. Man hat eben ja so vier Königreiche, die in einem Kreis ausliegen. In der Mitte steht der Turm. Dann kann man das halt mit bis zu vier Personen spielen. Jeder sucht sich einen Held aus. Die sind so ein bisschen asymmetrisch, haben unterschiedliche Fähigkeiten. Dann sucht man sich eben ein Königreich aus, wo man startet, was dann sein Home Kingdom ist. Und das Ganze ist mit App-Unterstützung. Da kann man sich dann erstmal ein Szenario aussuchen, dann sucht man sich für das Szenario einen Endboss aus, dann gibt es noch so noch vier Level-Monster, irgendwie Level 1, 2, 3 und 4, die sucht man sich noch aus, also recht variablen Zusammenbau des Szenarios, und dann legt man los. Man hat eben diesen riesen Turm in der Mitte, in dem man immer nach seinem Zug oben so einen kleinen Plastiktotenkopf einwirft, und der Turm entscheidet dann quasi mehr oder weniger zufällig, wann der Totenkopf wo rausfällt. Denn der Turm dreht sich, fängt dann auch irgendwann an zu blinken. Da gibt's so zu jedem Königreich hin so Siegel. Wenn das dann blinkt, muss man dieses Siegel wegnehmen. Und dadurch hat man irgendwelche Einschränkungen, dass man irgendwelche Aktionen nur noch teurer ausführen kann und so. Und dadurch ist das Ganze halt, also das hat so ein bisschen auch, also man muss erstmal so seine Helden halt aufleveln, um dann bereit zu sein, am Ende den Endboss zu besiegen. Dafür kann man sich dann Gegenstände holen und sich ausrüsten. Man kann so Skills freischalten und kann sich eben so Truppen besorgen, die man immer für die Kämpfe braucht. Und dann hat es so ein bisschen Pandemic-Vibes auch eben, weil dann irgendwo die Totenköpfe rausfallen, die dann so Bedrohungen sind, um die man sich kümmern muss. Denn wenn dann irgendwo zu viel liegen, dann werden da halt Städte zerstört. Und da muss man gucken. Das Kampfsystem ist ganz cool, denn wenn man gegen so ein Monster kämpft, dann sieht man immer so eine Auswahl an Karten. Und je nachdem, auf welchem Level man kämpft, wenn man so gegen so ein Level 2 Monster, muss man davon zwei Karten auswählen. Und dann steht dann immer drauf, was brauchst du jetzt, um diese Karte zu besiegen. Zum Beispiel, du musst jetzt 20 Truppen investieren. Und wenn du die nicht hast, dann kriegst du so eine Karte, wie heißt das denn nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf, aber so eine Art wie eine Verwundung, und wenn du davon deine dritte bekommen würdest, dann hast du das Spiel verloren. Du kannst dann aber, du siehst immer die Monster, jedes Monster hat zwei Eigenschaften, und für jede Eigenschaft kannst du dir so Advantages besorgen vorher, und wenn du dann so eine Advantage hast, kannst du damit jede der Karten so runterleveln und musst dich also strategisch aufbessern und dann so nach und nach dich vorzukämpfen und am Ende dann gegen den Endboss zu besiegen. Das Ganze dann auch unter Zeitdruck, denn das geht dann irgendwie über so 6 Zeitalter. Und wenn am Ende des 6. Zeitalters du den Boss noch nicht besiegt hast, dann hast du verloren. Also sehr, sehr cool gemacht. Und mit dem Turm halt hingucken. Das ist so ein Riesending. Der macht dann auch Töne. Über die App hast du dann noch Musik. Und dann macht er und fährt dann. Und dann geht irgendwo was auf. Und dann kommen die Totenköpfe da raus gefallen. Und ja.
Schon 80er-Vibes, ne?
Ja.
Kommen da wieder auf. Ich finde es total cool, dass Restoration Games sich so alte Schätze irgendwie vornimmt und die nochmal so in die Gegenwart zurückbringt, weil das irgendwie dann doch zeigt, dass also irgendwie auch andere Spiele, denen schon ziemlich lange existieren, vielleicht damals noch mehr als Spielzeug vermarktet, sind dann heutzutage einfach echt coole Brettspiele, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Gut, ich mache den Abschluss dann mit einem Spiel, was sich, glaube ich, auch ausgezeichnet als Trinkspiel eignet. Und zwar habe ich Catapult Kingdom gespielt. das ist, wir schießen uns gegenseitig die Burg mit dem Katapult kaputt als, mit so einem mehr oder weniger handfesten Regeln drumherum. Jede Seite hat so eine kleine Matte, auf die muss mit so Plastikklötzen so eine Burg gebaut werden, nach bestimmten Regeln. Und da werden so ein Figürchen dann auf dieser Matte positioniert. Und dann hat jeder ein Belagerungsgerät mit so Gummiwurf geschossen. Und dann schießt man sich gegenseitig da über den Haufen. Und wer als erster dem anderen alle Männchen weggeräumt hat, hat halt gewonnen. Ja, ist so ein Ding, was da spielt man gerne Best of Three oder Best of Five oder sowas. Total lustig. Ich fühle mich immer so ein bisschen an Monty Python, die Ritter der Kokosnuss erinnert bei den Figuren. Das sind irgendwie Engländer gegen Franzosen, ja, so sieht es ja, zumindest total. Ein bisschen aus. Ah, genau. Tolles Material für so ein Joke-Spiel im Grunde. Also sowohl diese Belagerungsgeräte als auch das Material, was man so aufbaut, ist echt cool. Und ist auch gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingen mag. Also man kann sich da schon ein bisschen Mühe geben auch.
Ja, ist ein cooles Ding. Spielt Milo auch sehr, sehr gerne.
Ist dann manchmal auch, also der mehr Spiel, die Dinger wieder einzusammeln, die da so durch die Gegend geflogen sind. das ist auch ganz cool. Mit Katzen auch eine tolle Sache, wenn die mitspielen wollen. muss man vielleicht gucken, wenn die gerade unterwegs sind. Gut, ja, das 26 Spiele, Olli. Ich hoffe, ihr habt so ein paar schöne Eindrücke bekommen, was alles auf den Tisch bei uns kam. Und ja, glaube ich, eine ganz coole Mischung dabei, ehrlich gesagt. Von groß bis klein ein paar schöne Eindrücke.
Und ja, bei dir muss ich nochmal sagen, hier Respekt, die halbe Challenge schon nach einem Monat durch fast.
Ja, mal gucken, jetzt müssen wir es jetzt dann so weitergehen, damit das klappt. Aber wir sind zuversichtlich.
Ja, ich denke. Du bist auf einem guten Weg.
Ja, danke. Gut, mit dem Outro haben wir uns gedacht, eingangs haben wir uns gefragt, was haben wir Kickstarter zuletzt unterstützt? Was ist denn, steht denn vor der Tür, wo wir gerne rein wollen? Vielleicht, nachdem die Kampagne geschaut ist, mal genau reinschauen. Aber was steht bei dir so an, Olli?
Ja, ich bin jetzt noch am Überlegen und wahrscheinlich werde ich reingehen an Oathsworn. Da ist die Kampagne ja schon durch. Ich bin da aber mit einem Euro rein und im Pledge Manager. Ich glaube, man kann aber auch nochmal normal über den Late Pledge auch noch reingehen. Und eigentlich hatte ich mir irgendwie im Kalender eingetragen, dass der Pledge Manager so bis, weiß ich gar nicht mehr, Mitte März oder Ende März oder sowas laufen würde. Und dann hatte ich mir das so als Kalendereintrag, so wann muss ich spätestens reingehen. Jetzt hatten die aber in einem der letzten Updates geschrieben, ja, der Pledge Manager ist zwar so lange auf, aber es kann sein, dass es dann die Game Pledges da gar nicht mehr gibt, sondern dass man dann nur noch irgendwie Upgrades dazu nehmen kann oder wie auch immer, und dass sie das eventuell nicht gewährleisten können. Und dann, wenn man sicher sein wollte, dass man auch ein Spiel kriegt, sollte man das irgendwie bis 1. oder bis Anfang Februar oder sowas machen. Deshalb ist jetzt mein Kalendereintrag auf den 1. Februar gesetzt und ich werde wahrscheinlich reingehen, aber nur mit dem Standy Pledge. Weil ja zum einen einfach preislich das ein Riesenunterschied ist und ich habe einfach keinen Platz mehr für diese ganzen Boxen und Auswahl, das ist ja dann ein Riesenpaket an was da an Miniaturen noch dazu kommt. Dann kommt ja bei mir noch on top, dass ich ja einfach, ich werde nie malen. Ja. Und dann sieht am Ende, sind die Standys ja gar nicht so verkehrt, dann hast du die zumindest, die sind dann illustriert und keine Ahnung. Ja. Und bei Osworn ist ja sowieso auch so das Ding, die ganzen Miniaturen sind ja eigentlich so secret. Das heißt, wenn die auf den Tisch kommen, sind die auch bei den Leuten, die malen, erstmal unbemalt oder die spoilern sich vorher. Ja. Aber eigentlich sind das ja alle so verpackte Boxen. Auch das geht ja dann irgendwie mit den Standys dann ein bisschen cooler. Und dann bist du auch mit dem ganzen, mit dem Paket dann noch unter 200 Euro. Ich glaube, du kommst dann irgendwie am Ende so bei 170 Euro raus mit Steuer und Versand. Und das ist, glaube ich, so für die Länge der Kampagne dann durchaus okay. Und das Spiel wird ja überall ziemlich abgefeiert, soll storymäßig ziemlich cool sein.
Ja, bin ich auch schon gehört, ja.
Schon sehr gehuckt. Ja, und ich werde es mir dann aber auch auf Deutsch nehmen. Das heißt, werd auch noch mal ein bisschen länger drauf warten müssen. Aber ja, das wird es wahrscheinlich werden.
Cool. Ja, ich warte gespannt und wenn die Aufnahme jetzt rauskommt, dann ist es auch schon gestartet, die Kampagne bei GameFound, nämlich auf Andromeda's Edge. Das ist quasi der geistige Nachfolger, Sequel, whatever, von Dwellings of Eldervale, was ja auch ganz gut wegkommt, was so eine Materialschlacht ist und total erschlagend aussieht, aber im Endeffekt gar nicht so ein Riesenbrecher ja sein soll. Und ich hatte jetzt in so ein Gameplay-Video von Quackalope reingeschaut mit einem von Cardboard Alchemy dabei. Genau, der hat das ganz cool erklärt. Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gekommen, weil Cardboard Alchemy macht ja auch Flamecraft. Und wenn man rechtzeitig in sich bei der Kampagne gemeldet hat, dann kriegt man die Space Dragon Fraktion dazu auf jeden Fall. Und das ist die gleiche, die Sandra Tang, die das Flamecraft illustriert hat, aber dann halt die Drachen, die sie normalerweise nämlich illustriert, also nicht so kleine süße Drachen, sondern eben epische große Space Dragons. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Also es klang alles sehr, 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 sehr cool, was da so abgeht in dem Spiel. Im Grunde ein Eurogame, halt sehr thematisch und mit irgendwie coolem Material. Werde ich mir dann nochmal genauer anschauen, wenn die Kampagne gestartet ist, was das auch kosten soll. Aber da bin ich gerade ganz heiß drauf.
Ja, cool.
Ja, dann, Olli, war das eine schöne Runde, 1,5 Stunden, 26 Spiele, kann sich sehen lassen, würde ich sagen.
Ja, dafür, dass wir null vorbereitet waren und das irgendwie so aus dem Ärmel schütteln mussten. Also hattet ihr jetzt heute schon mal eine kleine Vorschau auf nächste Woche, wenn unsere Gezockt-Folge kommt. Heute ein Mini gezockt.
Genau, aber das sind natürlich dann andere Titel von Olli und mir, keine Sorge.
Genau, wir sind auch dabei.
Genau, das Interview mit Frank holen wir dann alsbald nach. Hoffe, da dir geht's da bald besser. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
Hier ist König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde. Noch nie von uns gehört. Wessen Schloss ist das?
Dies ist das Schloss meines Gebieters Guy de Lombard.
Dann geh und sag deinem Herrn, dass wir hier stehen, weil Gott uns eine sehr heilige Aufgabe aufgebürstet hat. Sag ihm Folgendes, wenn er uns Verpflegung und Unterschlupf für die Nacht gibt, dann darf er sich uns auf der Suche nach dem Heiligen Gral anschließen.
Na schön, fragen kann ich ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er scharf auf einen Aal ist. Fische kommen ihm nicht ins Haus.
Was? Was?